Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist Freitag, der 23. August 2024. Andreas und ich haben gerade herzlich gelacht. Wir haben ein witziges Video gesehen. Guten Morgen, lieber Andreas. Wir wollen aber erst einmal anfangen mit deinem Kernthema, dem Wetter.
Ja, sonst kann ich nichts. Also ich kann beschreiben, dass der See gerade wieder silber changiert. Ich bin da ziemlich einfältig, muss ich dazu sagen. Wir haben eine leichte Wolkendecke über dem Himmel, aber es wird heute ein warmer Tag werden und ab morgen wieder richtig Sonne. Und da freuen wir uns drauf, weil das Wochenende natürlich vor uns liegt. Und wir können ja ansonsten nichts weiteres Interessantes sagen. Und täglich grüßt das Murmeltier. Wir haben einfach einen schönen Sommer.
Ja, und jetzt verrate ich euch, warum wir uns wirklich amüsieren mussten. Eigentlich ist es gar kein Grund für ein Amüsement. Nämlich es geht um Kompakt und wir haben ja hinreichend darüber berichtet. Ihr habt so auch mitbekommen, Kompakt wurde von Innenministerin Faeser verboten vor einigen Wochen. Es ist ihnen alles weggenommen worden. Die Redaktion ist ausgeräumt worden, die Computer beschlagnahmt. Lange Rede, kurzer Sinn, man wollte unliebsame Meinungen, die vielleicht auf den Kern mancher Themen gehen, die Deutschland derzeit ziemlich bewegen bzw. zerstören. Man wollte diese Meinung nicht hören, man wollte diese Meinung nicht lesen. Das Kompaktmagazin musste aus den Kiosken verschwinden. Mit eiserner Faust hat Nancy Faeser da mal durchgekehrt. Dann die Wende. Man hat natürlich ein Heer von Anwälten beauftragt von Seiten Kompakts. Jürgen Elsässer als Chef von Kompakt hat da nicht mit sich spaßen lassen. Und heute ist nun ein Video veröffentlicht worden, nachdem das sensationelle Urteil, das Elsässer mit seinen Anwälten erreichen konnte, nämlich dass das nicht recht wirksam ist, was Frau Faeser als Bundesinnenministerin, als Vorgesetzte im Prinzip für Gerichte und Polizisten, hat sie was Falsches erlassen. Es wurde alles rückgängig gemacht und heute ist ein Teil der Möbel und dessen, was da ausgeräumt wurde, bei Elsässer wieder angekommen.
Ja, weniger die Möbel, sondern die Akten. Aber das Interessante ist, was nicht ausgeliefert wurde, das sind die Computeranlagen. Also das heißt, also diese Repressalien gehen natürlich weiter. Das ist so die reine Willkür. Aber es ist trotzdem ein wirklich lustiges Video, weil er einfach die Leute in einem Bademantel wieder empfängt, so wie bei dem ersten Mal des Überfalls und des Staates des Überfalls, als man ja wieder rechtlich seine Sachen weggenommen hatte. Und nun standen sie halt da, die Leute. Und während er dann sprach mit den Menschen, hat er natürlich noch mal richtig schön provoziert. Und da mussten wir doch so lachen, weil er zum Ende des Videos, und das ist das Schöne, was ihr euch ansehen solltet, dann seinen Mantel, seinen Bademantel auszieht. Und da hat er dann auf seinem T-Shirt einen schönen Text stehen. Und der ist einfach wirklich lustig. Und das finde ich wirklich spannend, die Reaktion dieser Leute dort zu sehen.
Ich bin jetzt froh, dass du nicht verraten hast, was auf dem T-Shirt draufsteht. Das ist nämlich, oder das wäre fast, als ob man das Ende eines Films jemand anderem, bevor er das gesehen hat, verrät. Also es lohnt sich wirklich und wir freuen uns darüber, auch wenn Jürgen Elsässer und seiner Mannschaft da nicht wirklich gänzliches Recht zurückgegeben wurde. Aber es scheint Frau Faeser schwer zu fallen. Und kannst du dir vorstellen, dass das sogar vielleicht eine Anweisung war, dass die Computer noch nicht zurückgegeben werden, weil die können ja ohne die Computer gar nicht arbeiten?
Also vorstellbar ist das. Wir haben ja hier eine ganz klassische Oligarchie, eine Aristokratie und die gewissermaßen teilzeitprivilegierte Frau Faeser, solange wie sie an der Macht ist, ist sie ja privilegiert und so ziemlich alles andere als eine demokratische Repräsentantin, sondern eine aristokratische Demonstrantin gewissermaßen. gewissermaßen. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass sie das so eingezogen hat und auch da versucht hat. Sie dürfen nicht vergessen, sie hat ja auch die Alleinmacht über den Verfassungsschutz. Und dieser Verfassungsschutz ist damit natürlich politisch motiviert. Und das erinnert natürlich schon an die Staatssicherheit der DDR. Und genau diese Vokabeln, die als übertrieben gesehen werden, kann man eigentlich gar nicht mehr als übertrieben sehen, sondern sie neigen schon zur Untertreibung, weil damit das Spiel ja nicht erreicht ist, sondern man hat ja offenbar noch ganz andere Ziele dieser autokratischen, diktatorischen Maßnahmen. Das ist das Erschreckende und wir weisen auch immer wieder darauf hin.
Ja, danke schön für diese kurze Einordnung. Wir machen weiter. Wir bleiben eigentlich im Dienstbereich von Bundesinnenminister Nancy Faeser. Und es gibt einen Skandal. Und dieser Skandal wird jetzt zwar von Bild oder Fokus publik gemacht, aber die großen Mainstreamer, wo sind sie? Wo ist ARD? Wo ist ZDF? Also die zwangsgebührenfinanzierten Sender, die ja eigentlich einen Bildungs- und Informationsauftrag haben, dafür zahlt ihr alle. Und da findet man wieder so gut wie nichts darüber, denn es geht um die Abschiebepraktiken von Ausländern, die in dieses Land nicht dürfen, kein Aufenthaltsrecht haben. Und da ist in einer niedersächsischen Behörde, also für Niedersachsen, ein Skandal offensichtlich geworden, der von dem Polizeigewerkschafter Ostermann eingeordnet wird und zu einem ungehörigen Verdacht führt. Also, es gibt einen Freibrief für Ausländer nach missglückten Abschiebungen. Und Niedersachsen spricht von einem Einzelfall, da scheint aber gehörig mehr dahinter zu stecken. Also, wenn ein Ausländer bei seiner Abschiebung, schreibt Fokus hier, nur genug Widerstand leistet, darf er doch in Deutschland bleiben. So zumindest liest sich ein Brief einer niedersächsischen Behörde. Und wäre das die Regel, würden alle, Moment, ich mache das hier kurz aus, Entschuldigung, würden alle von der Politik angekündigten Abschiebeoffensiven ad absurdum geführt werden. Also Bild hatte diesen Brief am Mittwoch vorgestern veröffentlicht. Jetzt ist die Landesaufnahmebehörde in Lüneburg zurückgerudert. Man spricht von ausgesprochen missverständlichen und unpräzisen Formulierungen. Also, was steht da drin? Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit wird wie folgt erklärt: Wenn sich der Betroffene weigert, in das Flugzeug zu steigen, beziehungsweise auf eine andere Art versucht, sich der Abschiebung zu widersetzen, in Klammern aktiver, passiver Widerstand, kann dieser auf freien Fuß gesetzt werden und eigenständig zu der ihm zugewiesenen Unterkunft zurückreisen. Der Betroffene hat sich umgehend bei der für ihn zuständigen Ausländerbehörde zu melden. Grundlage der Erklärung ist § 71.3.1.3.2 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz vom 26.10.2009, wonach bei einem Scheitern der Abschiebung die für die Abschiebung zuständige Behörde das weitere Verfahren regelt. Die BuPol, das soll wahrscheinlich die Abkürzung für Bundespolizei sein, die BuPol am Flughafen wird bei einem Scheitern der Abschiebung gebeten, die Abschiebeunterlagen an die zuständige Ausländerbehörde zu versenden. Mit freundlichen Grüßen.
Naja, das ist also ein Skandal, wie er eigentlich gar nicht größer sein könnte. Das würde normalerweise vor wenigen Jahren noch zur Neuwahl der gesamten Regierung geführt haben, weil hier schlicht und ergreifend ein Gesetz gebogen und einfach außer Kraft gesetzt wird, aber in einer solchen Form, dass man sogar sagt, es handelt sich ja nicht um Ausländer, sondern um illegale Ausländer, die ausgewiesen wurden, zum Beispiel durch kriminelle Straftaten und so weiter und so fort. Aber wenn der sich wehrt, dann lassen Sie ihn halt wieder laufen. Also ich stelle mir vor, ich hätte 50.000 Euro Steuern hinterzogen und jetzt kommen die von der Behörde und wollen mich inhaftieren. Und wenn ich mich ordnungsgemäß wehre und kräftig genug gegen die Finanzbeamten und gegen die Polizisten, die mich abführen wollen, wäre, ja, dann lassen Sie mich halt wieder frei und sagen, gut, dann gehst du halt wieder zu Hause in dein Zuhause und dann müssen wir das nochmal neu regeln. Also das sind solche absurden Geschichten, die hier letztendlich laufen. Es werden tatsächlich von den öffentlich-rechtlichen Sendern, die ihre Gebühren nicht bezahlt haben, sogar Inhaftierungen angeordnet, wie wir es gesehen haben, dass jemand mehrere Monate, weil er seine GEZ-Gebühren nicht bezahlt hat, inhaftiert wurde. Ja, also das sind eben halt solche Sachen. Wir sehen auch beispielsweise, dass Zwangsimpfungen stattgefunden haben. Bei der Bundeswehr sogar ein Impfbefehl ausgesprochen wurde. Und wer sich dem verweigert hatte, der wurde mit Gefängnisstrafe bedroht. Und einige saßen sogar deswegen im Gefängnis, weil sie sich geweigert hatten, sich impfen zu lassen mit diesen mRNA-Spritzen, was ja gar keine Impfungen sind. Aber wenn es um illegale Personen geht, die ausgewiesen werden müssen aufgrund ganz bestimmter rechtlicher Definitionen, wenn die sich wehren, dann sagt man, naja gut, okay, dann lass den halt wieder laufen, der hat sich ja gewehrt. Es ist eine solche Ungeheuerlichkeit, dass man es kaum in Worte fassen kann.
Und das ist der eigentliche Skandal. Nun werden noch Nebenkriegsschauplätze hier eröffnet. Das heißt also, es gibt in diesem Schreiben selbst auch zahlreiche Ungereimtheiten und Fehler. Wobei es wichtig war, Andreas, dass du das hier an erster Stelle genannt hast, weil das ist der eigentliche Skandal. Jetzt sucht man nach Schuldigen. Ja, wir hatten so einen Brief geschrieben, wo kommt denn das also her? Eigentlich beginnen die Ungereimtheiten, wie es hier heißt, schon vor dem Brieftext. Der Briefkopf weist den Präsidenten der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen als Versender aus. Geschrieben wurde der Brief aber von einem Mitarbeiter. Laut Behörde ist bei ihr die unübliche Verwendung des Briefkopfes allerdings die Regel. Okay, das ist der erste Punkt. Als Empfänger wird die Bundespolizei Flughafen Düsseldorf genannt. Korrekt hätte der Brief an die Dienststelle Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf geschickt werden müssen. Das ist eigentlich jetzt eine sehr deutsche Aufarbeitung hier, also Haarspalterei. Aber gut, vielleicht ist es auch ein Hinweis darauf, dass irgendjemand diesen Brief geschrieben haben könnte, der dafür überhaupt nicht zuständig war. Dann gibt es noch eine rechtliche Grundlage, die zitiert wird. Die sieht wegen des Paragraphenzeichens aus wie ein Gesetz, aber es handelt sich in Wahrheit, wie danach korrekt genannt wird, um eine Verwaltungsvorschrift. Die angegebene Nummer ist mit dem Paragraphenzeichen falsch zitiert. Und der Verfasser des Briefes kürzt die Bundespolizei mit BuPol ab. Die korrekte Abkürzung, wie sie zum Beispiel auch im Bundespolizeigesetz vorkommt, wäre BPOL. Andreas, alles sehr ja, sehr spannende Verdachtsmomente.
Also wenn man sich hier darüber aufregt, dass ein Beamter in einem mittleren Dienst oder unteren Dienstrang jetzt einen Brief verfasst hat, der nicht so hundertprozentig den Vorschriften entspricht und der jetzt im Prinzip unglücklich verfasst wurde. Ich wundere mich darüber, dass man über so etwas diskutiert, wenn ich mir ansehe, dass wir eine Bundesaußenministerin haben, die nicht einmal einen Satzfehler freisprechen kann, die mal eben nebenbei Russland den Krieg erklärt. Alles solche Sachen. Und jetzt regen wir uns darüber auf und sagen, naja, das ist irgendein inkompetenter Beamter gewesen in einem unteren Dienstrang, der das jetzt falsch verfasst hat oder eben halt nicht besonders korrekt verfasst hat. Diese Inkompetenz würde sich dementsprechend ja quasi von oben nach unten, denn der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Und wenn ich mir ansehe, wie diese Ministerien besetzt sind, ja, was erwarte ich dann von den unteren Rängen? Aber darüber regt man sich auf, während wenn ein Bundesminister völligen Unsinn erklärt, sich seiner kompletten Inkompetenz jeden Tag täglich im Prinzip stellt und er letztendlich das Ganze nach außen bläst, das ist dann alles völlig normal. Diese Doppelmoral, nein, es geht hier um den Versuch, auch so ein bisschen das Ganze so darzustellen, als hätte da einer mehr oder weniger über seine Kompetenz hinaus irgendetwas geregelt. Das ist natürlich alles dummes Zeug.
Ja, man versucht Nebenkriegsschauplätze hier in den Vordergrund zu rücken, um den eigentlichen Skandal zu vertuschen. Der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, der Mann heißt Manuel Ostermann, der glaubt an kein Versehen der Behörde und sagt, ich unterstelle, dass diese Art des Schreibens mit der Absichtserklärung, eine Person auf freiem Fuß zu belassen, wenn die Ausreise nicht vollzogen werden kann, kein Einzelfall ist, denn zu oft würden Ausländer nach gescheiterter Abschiebung auf freiem Fuß bleiben. Und weiter erklärt er im Gespräch mit Focus Online, damit ein richterlicher Beschluss ergehen kann, um die Person in Gewahrsam zu nehmen, muss der Haftrichter erst einmal angerufen werden. In diesem Fall hat das die Bundespolizei getan, während der Fall in ihrer Zuständigkeit lag. Heißt eigentlich umgekehrt, die Landesaufnahmebehörden würden zu selten einen richterlichen Beschluss überhaupt erwirken wollen. Und Ostermann hält den Fall für ein Symbolbild dessen, was wir jeden Tag bei Abschiebungen erleben. Dadurch, dass wir Behörden vom Kommunalen bis hin zur Bundespolizei am Prozess beteiligen und es in unserem Föderalsystem 16 unterschiedliche Definitionen gibt, unter welchen Voraussetzungen eine Person in Abschiebehaft genommen wird, können wir überhaupt nicht zielführend abschieben. Er nennt es einen bürokratischen Wahnsinn.
Naja, vor allem ist das eben halt eine ideologische Agenda, die sich hier abzeichnet. Und wenn man hier versucht zu suggerieren, es handelt sich hier um einen Einzelfall, ist das natürlich absolut absurd. Wir wissen zum Beispiel, dass im Außenministerium angeordnet wurde, selbst mit gefälschten Papieren Afghanen beispielsweise nach Deutschland zu fliegen, wo die Diskussion im Nachhinein sogar im Raum stand, ob das sogar Terroristen sein könnten, die aus Pakistan als Afghanen getarnt nach Deutschland eingeschleust werden, um dort eben Bürgerkriege weiter noch zu inszenieren, wie wir es ja nun jeden Tag haben. Wir sehen zum Beispiel, dass die Staatsbeamten, die diese Dinge aufgedeckt haben, entlassen wurden. Wir haben zum Beispiel einen Fall, wo eine Beamtin festgestellt hat, dass mit widerrechtlichen Mitteln gearbeitet wird in dieser Asylpolitik und sie wurde dann im Prinzip vom Dienst suspendiert, mit der Argumentation, das wäre nicht ihr Wirkungsfeld gewesen, wo sie das eben festgestellt hätte, sondern sie wäre in einem anderen Bereich eben tätig. Und wenn man sich das vorstellt, dass sie also eine Straftat entdeckt und beim Namen nennt und dafür, dass sie diesen Namen nennt und diese Straftat benennt, dass sie dafür dann im Prinzip rausgeschmissen wird, das sind natürlich schon so ein bisschen die Methoden, die wirklich nur noch an ideologische Diktaturen erinnern können.
Harte Worte. Also, was sagt der Herr Ostermann weiter? Er wünscht sich ein Gesetzesvorhaben aus Zeiten der Großen Koalition wieder zu haben. Danach nämlich wäre die Bundespolizei für aufenthaltsbeendende Maßnahmen im Inland zuständig und es gäbe zudem bundeseigene Abschiebehafteinrichtungen und schließlich eine Erweiterung der Abschiebehaft auf 6 Monate. Jetzt fragt man sich, und das fragt der Fokus hier, warum das bis heute nicht umgesetzt wird. Ostermann sagt, das läge an einem Kuriosum. In der vergangenen Legislaturperiode habe die Bundesregierung das Gesetz unter Vizekanzler Scholz geplant. Der Bundesrat habe aber blockiert. Nun sei es genau andersherum. Die Ministerpräsidenten seien für das Gesetz, aber jetzt stelle sich unter der Ampelregierung Olaf Scholz bzw. seine Regierung dagegen.
Naja, wir sehen hier ganz klar die mangelnde Souveränität. Diese gesamte Geschichte gehört ja tatsächlich zu einer Kriegsführung gegen die ökonomischen Strukturen, gegen die Infrastrukturen, gegen die soziologischen Strukturen in der Bundesrepublik. Deutschland. Da braucht man nun wirklich nicht mehr viel Fantasie dazu, um das sauber zu ermitteln und abzuleiten. So, und derjenige, der an der vermeintlichen Macht ist, wie ein Olaf Scholz, ist natürlich definitiv ein Untergebener, nämlich eines Kolonialgebietes. Und das klingt immer hart, aber wir brauchen endlich die klaren Vokabeln, um Deutschland auch als Kolonialgebiet sauber zu definieren, um damit die Souveränitätsfrage überhaupt in den Raum zu stellen. Das ist nicht rechts und nicht links, das ist einfach vorne, nämlich nach vorn gedacht und zu sagen, wenn wir diese Probleme nicht lösen, wird niemals eine Veränderung stattfinden.
Andreas, wir haben das ja auch beobachtet bei den Visa-Skandal Afghanistan durch Annalena Baerbock und ihrem Auswärtigen Amt. Die Öffentlich-Rechtlichen nochmal, die gebührenfinanzierten Sender thematisieren so gut wie nicht. Man hat das Gefühl, ich stelle das mal so in den Raum, das kann schon fast Vorsatz sein, weil eben auch gerade dieser Skandal, der Abschiebeskandal, über den wir hier gesprochen haben, aus Niedersachsen, auch so gut wie nicht vorkommt. Was könnte denn ein möglicher Grund für eine Nichtberichterstattung sein?
Also so blöd kann man nicht sein, als dass man nicht erkennt, dass es Vorsatz sein muss. Also das ist ja nun eindeutig, denn die Nachrichtenlage ist klar und wir sehen eine tendenziöse Berichterstattung, die ganz eindeutig zum Sprachrohr der Regierung, das heißt zu dem Sprachrohr derjenigen, die Deutschland regieren, wer immer das sein mag, der Kanzler ist es offenbar jedenfalls nicht, der führt nur aus. Und was steht dahinter aus Sicht der Öffentlich-Rechtlichen? Letztendlich ist es so, die Öffentlich-Rechtlichen können nur überleben durch die Rahmenbedingungen, die der Gesetzgeber geschaffen hat, weil der nämlich die GEZ regelt. Und wenn der morgen die GEZ wegnehmen würde oder beispielsweise die Politik würde, das ist ja das, was zum Beispiel Herr Höcke angekündigt hat in Thüringen, dass er den Rundfunkstaatsvertrag für Thüringen dann beispielsweise aufkündigen würde. Das heißt, dann gibt es keine GEZ mehr in Thüringen. Und die Öffentlich-Rechtlichen haben ja immer wieder gesagt, auch hinter Herrn Gnifke, die Menschen zahlen es ja gern, weil die meisten ja davon überzeugt sind, dass es gut ist. Wenn sie denn davon überzeugt sind, dann kann man es ja auch als Pflichtveranstaltung löschen und sagen, okay, die werden schon alle freiwillig zahlen. Es sind vielleicht so viele ARD-Hörer davon so überzeugt, dass sie sagen, ich zahle gern das Doppelte oder Dreifache und ich ärgere mich über die GEZ-Richtlinien, dass ich gar nicht mehr bezahlen darf, weil ich ja so begeistert bin davon. Also die würden ja wesentlich mehr Gelder bekommen, wenn man mal die ARD und ZDF hört, wie die Menschen doch dahinter stehen. Nein, die ganze Sache ist natürlich ganz klar anders. Es würde keiner mehr bezahlen, weil jeder weiß, dass es ein Rumpelhaufen von Journalismus ist. Das hat mit Journalismus nämlich gar nichts mehr zu tun, sondern das ist eine Trompete der sogenannten Regierung, die dann eben halt in der Waschmaschine in Berlin sitzt. So nennt man das Bundeskanzleramt ja in Berlin im Volksmund.
So ganz absolutistisch würde ich es nicht sagen. Es gibt hin und wieder Beiträge, die der Erkenntnis Gewinnung dienen, also gar nichts stimmt nicht, aber fast nichts. Darf ich das so sagen?
Das darfst du so sagen, aber ich denke, auch das dient dem System, dass man vermeintlich auch noch Kritik mit reinbaut, um nicht ganz so dämlich dazustehen, aber es gelingt ihnen nicht, sie stehen dämlich da.
Ja, sie geben vor allem Bill Gates Sendezeit von 11 Minuten in den Tagesthemen, damit er 2020 verkünden durfte, dass er 7 Milliarden Menschen impfen wird.
Ja, ich hätte gerne auch mal, ich bin ja auch nur normaler Bürger und ich bin ja auch kein Deutscher, Bill Gates ja auch nicht, warum ich nicht mal eingeladen werde, 11 Minuten oder 7 Minuten mal ein Statement in den Tagesthemen zu halten, wie ich die Situation sehe. Und ich glaube irgendwie, da kommt gar nichts. Und aus welchem Grunde wird ein privater Bürger da reingeladen, um nämlich eine solche Plattform auf Kosten der Gebührenzahler geboten zu bekommen? Und das kann nur mit Geld zusammenhängen und zwar mit sehr viel Geld, aber das ist eine Verschwörungstheorie.
Natürlich. Wir warten auf den Tag. Du bräuchtest auch gar nicht 11 Minuten, dir würde eine reichen und es wäre alles gesagt.
Ja, wahrscheinlich ja.
So, und die nächste Meldung kommt von Apollo News und da heißt es, in der Überschrift, nach Faser-Gesetz. Seit Februar scheiterten 6.179 Abschiebungen, weil Migranten nicht auffindbar waren. Das heißt, der Skandal weitet sich aus. Es geht hier nicht alleine um Niedersachsen, sondern das ist eine ganz andere Meldung im Thema, aber ähnlich bzw. unterm Strich das Gleiche. Man will die gar nicht abschieben, die dürfen machen, was sie wollen. Und seit Ende Februar 2024 bis einschließlich Juli, also ein halbes Jahr, scheiterten 6.179 Abschiebungen aus Deutschland, weil eben die abzuschiebende Person am Tag der Zurückführung nicht auffindig oder auffindbar war. Und im Beamtendeutsch heißt so etwas nicht erfolgte Zuführung. Diese dramatischen Zahlen offenbart ein Schreiben des Innenministeriums an den AfD-Abgeordneten Jan Nolte, über das die Berliner Zeitung berichtet hatte. Das hier ist von Apollo News, die haben es nochmal zusammengefasst. Grund dafür könnte das im Januar von Bundesinnenministerin Faeser geschaffene und vom Bundestag mit Ampelmehrheit beschlossene Rückführungsverbesserungsgesetz sein. Dieses sollte, so kündigte es Frau Faeser an, die Rückführung von illegal eingereisten Migranten aus Deutschland vereinfachen. Ende Februar trat es dann eben auch dank Ampelmehrheit in Kraft. Und die bisherigen Zahlen zeigen die Erfolglosigkeit. Denn das Gesetz beinhaltet Regelungen, die es ermöglichen, rechtmäßige Abschiebungen erfolgreich zu verhindern. Da kommen wir auch gleich drauf, welche Regelungen das sind. Andreas, man wird das Gefühl nicht los. Es verstärkt sich vielmehr immer mehr der Eindruck, dass diese Ampelregierung alles tut, um eben auch kriminelle Migranten, die längst aus dem Land abgeschoben werden sollten, gerne zu behalten. Warum?
Ja, ich glaube, die naheliegendste Argumentation wird hier überhaupt nicht berücksichtigt. Die Beamten, die vor Ort die Sachen durchzuführen haben, das sind Menschen mit Familien, die auch unter der Sorge stehen, erkannt zu werden. Und wir wissen, dass ein sehr großes kriminelles Clan-Milieu auch mittlerweile ganze Stadtteile und ganze Städte und auch ganze Bereiche der Politik offenbar unterwandert haben. Und diese Gesetze, die da gemacht werden, sogenannte Kann-Gesetze, nach dem Motto, es ist ein Gesetz, aber wenn es dann eben nicht gemacht wird, ist es auch gut. Damit ist es kein Gesetz, sondern es sind Paradoxien, die geschaffen werden. Mich würde nicht wundern, wenn die auch alleine dadurch entstehen, weil die Politik, wie Frau Faeser und Konsorten und ihre Komplizen, sich abgeschottet haben von ihren Untergebenen. Wenn ich daran denke, dass Frau Faeser selbst gegen die Polizeigewalt demonstriert hat, das muss man sich auch wirklich mal vorstellen im Rahmen einer Queer-Organisation oder was das da war. Auf jeden Fall müssen wir dabei sehen, wie fühlen sich denn die Beamten und die Menschen, die dort in den Ordnungsämtern solche Abschiebungen zu unterschreiben haben. Wenn da irgendwelche Leute dann kommen und sagen, mein lieber Freund, wir wissen, wer du bist, wir wissen, wo du wohnst. Du unterschreibst das nicht. Und da werden auch mal ganz schnell irgendwelche Verordnungen mal eben verändert oder eben halt zurechtgebastelt, alleine um sein eigenes Leben zu retten. Also ich glaube einfach, wir haben eine erschütternde Situation der Rechtsstaatlichkeit auf allen Ebenen erreicht. Und die Ideologie der Politik führt dazu, Deutschland immer mehr in einen Moloch der Bürgerkriege und der Kriminalität zu führen. Das sind aus meiner Sicht die eigentlichen Argumentationen, warum natürlich nicht konsequent abgeschoben wird und auch nicht konsequent verhindert wird, dass illegale Einwanderung stattfindet. Wir reden hier von 6.179. Das ist ja weit weniger, als an einem Tag illegal über die Grenze kommt. Das muss man sich ja mal vor Augen führen.
Das ist das, was, ich möchte das immer wiederholen, Hans-Georg Maaßen, damals als Verfassungsschutzpräsident, gemahnt und gewarnt hat, dass das unkontrollierte Einwanderungen sind, dass viele, und wir sehen es an den Gewalttaten, an den vielen Messerangriffen, die jeden Tag mehr werden, an zahllosen Gruppenvergewaltigungen, dass diese Anzahl von Menschen unkontrolliert ins Land kommt und, wie wir jetzt sehen, nicht abgeschoben werden soll. Denn als nun die Rückführungsverbesserungen beschlossen wurden, da wurde nämlich noch etwas weiteres beschlossen, dass Ausreisepflichtige jetzt einen Rechtsanwalt gestellt bekommen müssen. Natürlich auf Steuerkosten, klar. Und das hatten die Grünen vehement gefordert, schreibt Apollo News. Und das haben die auch schließlich durchgedrückt. Und damals gab es schon Klagen von Seiten der Unionsparteien, dass das dazu führen würde, dass ausreisepflichtige Ausländer einfach abtauchen könnten, weil sie durch ihren Anwalt über diese drohende Abschiebung informiert werden. Die Behörden stünden am Abschiebetag dann vor verschlossenen Türen und genau das ist es, was jetzt passiert. Das zeigen ja die ganz offiziellen Zahlen und das bewahrheitet sich alles. Und wir, Andreas, Das sind ja auch die Punkte, die wir damals, das ist schon lange her, herausgearbeitet hatten aus dem wirklich bemerkenswerten Buch Die geheime Migrationsagenda von Friederike Beck. Eine Autorin, die nicht mehr unter uns ist. Wir werden euch das Buch wieder einstellen. Das ist wegen dieser aktuellen Problematik neu aufgelegt worden. Das war eigentlich schon im Verramschungsstatus. Jetzt hat man es wieder von Seiten des Kopp-Verlags aufgelegt, weil die Informationen so wichtig sind. Denn es ist ein Zeitraum von 20, 30 Jahren, in dem diese Netzwerke aufgebaut wurden, damit alle Migranten, die wollen, in die europäischen Länder, vor allem aber nach Deutschland kommen können. Und übrigens auch Österreich waren daran beteiligt. Und die juristischen Netzwerke, die diese Migranten schützen sollen, ebenfalls von vielen sogenannten Menschenrechtsorganisationen mitbegründet und unterstützt wurden. Das Ganze oder vieles davon finanziert durch die Open Society Foundation von George Soros.
Genau, und das, was wir hier haben, und das sehen wir auch in der Politik stringent durchgezogen, ist eine dramatisch rassistische Politik in Deutschland gegen Syrer zum Beispiel, gegen Afghanen und gegen verschiedene Ausländergruppen, die illegal reinwandern und auch mit kriminellen Elementen quasi durchflutet sind. Denn ich kenne zum Beispiel einige Syrer, ich kenne einige Afghanen, ich kenne viele Kurden, ich kenne viele Türken, ich kenne viele Ausländer, die etabliert sind und hochseriös ihrer Arbeit nachgehen. Die leiden dramatisch unter einer Pauschalverurteilung gegen alle Ausländer, gegen die ganzen Syrer, die ganzen Afrikaner und so weiter, gegen diese Pauschalmigranten. Und das bedeutet natürlich, dass dieses erst möglich wurde durch die unkontrollierte Einflutung bestimmter Elemente nach Deutschland, wodurch dann die gesamten Gruppen pauschal verurteilt werden. Für mich ist Frau Faeser eine lupenreine Rassistin, die nämlich mit ihrer Politik genau diese Pauschalurteile fördert gegenüber menschlichen Gruppen. Ich möchte ganz deutlich sagen, dass wir uns hier nicht gegen syrische Staatsbürger oder gegen Syrer aussprechen oder gegen Türken oder gegen Kurden. Im Gegenteil, dort finden wir sogar die größten Patrioten in den Deutschen. Wenn ich sehe, dass die AfD einen Großteil ihrer Wählerschaft aus ausländischen Gruppen hat, also mit Migrationshintergrund hat, weil die Ausländer sagen, ich habe viel Gespräche darüber geführt, ihr Deutschen seid nicht mehr in der Lage, euch zu verteidigen. Wir wollen das machen. Und das darf nicht sein, dass wir hier alle in die Pauschalverurteilung gehen.
Ja, also hier wird ein Beispiel genannt von Apollo News von letzter Woche. Da heißt es, erst Mitte dieser Woche war es zu einem weiteren Aufreger in der Debatte um Abschiebungen gekommen. Ein 38-jähriger Mann aus der Elfenbeinküste, der abgeschoben werden sollte, leistete am Flughafen Düsseldorf massiven Widerstand gegen seine Abschiebung und griff auf dem Weg zum Flugzeug zwei Polizisten an. Die Beamten erlitten dabei so schwere Verletzungen, dass sie ins Krankenhaus kamen. Trotz dieses Vorfalls wurde der Mann anschließend freigelassen.
Ja, man muss sich das mal vorstellen, wie das sein kann. Jeder Verbrecher, jeder Kriminelle, der so etwas macht, mit Gewalt gegen Beamten vorzugehen, der bekommt auf den Rücken Handschellen und der bekommt zwischen den Füßen eine Kette, dass er langsam laufen kann und niemandem mehr gefährlich werden kann. Und notfalls gibt es noch andere Maßnahmen. Wo kommen wir denn dahin, indem staatliche Maßnahmen, die hoheitlich entschieden wurden, einfach konterkariert werden können durch rohe, brutale Gewalt? Das ist doch nicht nur ein Armutszeugnis, sondern das ist aus meiner Sicht eine Zerstörung auch, ich sag mal, des Ansehens Deutschland auf ganzer Ebene, wobei da nicht mehr viel zu zerstören ist beim Ansehen Deutschlands.
Ja, also in diesem Punkt auf jeden Fall nicht. Und ich möchte vielleicht noch auf einen Artikel hinweisen, den haben wir heute auch eingestellt bei Tichys Einblick, dass die SPD-Bundestagsfraktion das Gesetz zur Abschiebung nur noch als Kann-Vielleicht-Gesetz anwenden will. Also da wird auch Stellung bezogen hier zu dieser niedersächsischen Causa, zu diesem komischen Brief. Und da hat sich der Bundestags- und Innenpolitiker von der SPD, Helge Lind, gemeldet. Und er hat gesagt, es wird bedauert, aber er verteidigt dieses Verfahren. Denn es heißt hier, dass, also es hatte sich unter anderem auch natürlich zu diesem Vorfall Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens von der SPD zu Wort gemeldet und hat gesagt, es gibt keine Anweisung der niedersächsischen Landesaufnahmebehörde an die Bundespolizei, Rückführungen bei Widerstandshandlungen abzubrechen. Das missverständlich formulierte Schreiben sei sehr bedauerlich. Und ihr Ministerium teilte mit, dieses Schreiben werde in Zukunft nicht mehr verwendet. Und es sei, wie gesagt, ein bedauerlicher Einzelfall, dass es so an die Bundespolizei übersandt worden sei. Aber das Ganze kann man wirklich nicht ernst nehmen, sondern das scheint so eine kleine Medienposse von der SPD in Niedersachsen gewesen zu sein. Denn die Bundestagsfraktion der SPD unterstützt das Vorgehen. Schreibt Tichy hier auch, unterstützt die dahinterstehende Absicht, dass bei Widerstand Gesetze einfach wegfallen können. Die SPD-Fraktion teilte mit, dass sie zwar nachvollziehen könne, dass die Dienstanweisung für Empörung sorge, doch die Bürger seien zu unverständig, den höheren Sinn dahinter zu verstehen. Da heißt es, das gab Innenpolitiker Helge Lind von sich, zur nüchternen Betrachtung gehört aber auch die Feststellung, dass der Betroffene auf freien Fuß gesetzt werden kann, nicht gesetzt werden muss. Daher ist von der Behörde sinnvollerweise zu erwarten, dass sie dieses Kann-Ermessen nicht in der Weise nutzt.
Naja, also den höheren Sinn dahinter zu erkennen, das erschließt sich wirklich den meisten Menschen nicht. Sonst würden sie die Agenda ja der Zerstörung Deutschlands ja sofort realisieren. Denn das ist das, was wirklich dazwischen steht. Denn wir sprechen immer wieder von Menschenrechten. Ich habe noch nie in den Medien über die Menschenrechte der Staatsbürger gehört, in deren Länder eingewandert wird. Welche Menschenrechte haben eigentlich die Bewohner eines Landes, wenn sie von außen geflutet werden und sich bedroht fühlen in ihrer eigenen Struktur des eigenen Volkes? Dieses Menschenrecht, interessanterweise, existiert irgendwie gar nicht, sondern man hat nur dann Menschenrechte, wenn man auf der Flucht ist, also als Flüchtling, sonst gar nicht. Und diese Absurdität wird hier eben ganz deutlich.
Also der Kommentar bei Tichy lautet, man darf also in Zukunft ähnliche Kann-Vorschriften hoffentlich auch für Finanzämter erwarten. Ja. Die Behörden können, wenn sie wollen, Steuerbescheide einfach aussetzen, wenn der Bürger sich wehrt. Es wäre die Aufmunterung dazu, künftig jedem Polizisten, jedem Bescheid und jeder staatlichen Maßnahme mit körperlichem Protest zu begegnen und zu erwarten, dass die Maßnahmen bei Bedarf und nach Gusto der Beamten jederzeit aufgehoben werden können. Ist natürlich jetzt bitte kein Aufruf zum Widerstand, aber mit diesem Resümee liegt er natürlich richtig.
Naja, es bietet sich ja an, dass Menschen darüber nachdenken und sagen, da steht der Gerichtsvollzieher vor meinem Haus und dann kriegt er von mir im Prinzip letztendlich eine gerade Rechte ins Gesicht, dann haut er wieder ab, weil er schwer verletzt ist, kommt mit zwei Polizisten. Ich habe in der Zwischenzeit vielleicht aus meinem Familienclan auch noch ein paar Schläger aktiviert und dann schlagen wir die eben halt zu dritt zusammen. Und wenn das oft genug passiert, dann sagt irgendwann der Staat, okay, die haben sich gewehrt und wir ziehen jetzt eben halt den Steuerbescheid oder die Gelder, die eingetrieben werden müssen, wieder zurück. Man muss mal vorstellen, was hier für Signale gesetzt werden, aber ich denke, das ergibt sich von selbst.
Ja gut, es gibt auch einige Politiker, die das kritisieren. Zum Beispiel der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Günther Krings. Der sagt, Niedersachsen fordert die Bundespolizei zum Rechtsbruch auf und ermuntert abzuschiebende Personen zum Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Dieses skandalöse Verhalten muss die rot-grüne Landesregierung sofort unterbinden. Und auch Sarah Wagenknecht hat sich dazu geäußert und sagt, dieser Hinweis zeigt, dass einige offenbar nicht begriffen haben, dass in Deutschland Gesetze gelten. Dass die Behörden in Niedersachsen offenbar in einer Parallelwelt leben, wirft auch ein Schlaglicht auf SPD-Ministerpräsident Weil. Abschiebungen sind für den Betroffenen hart, Aber das Asylrecht gilt für Verfolgte und darf keine Einladung an die halbe Welt sein, sich nach Deutschland aufzumachen.
Ja, ja, aber davon sind wir ja weit weg, weil wir Asyl, Migration, Flüchtlinge und all diese Begriffe komplett bewusst vermischt haben, damit überhaupt keine klare Definition mehr möglich ist, man auf die Genfer Flüchtlingskonvention nicht mehr kommt. Das heißt also, wir haben ja eine Anti-Flüchtlingspolitik. Ich denke an die vielen Flüchtlinge, die dringend einen Aufenthalt bräuchten, um sicher zu sein, weil sie in ihrem Leben bedroht werden, aufgrund ganz bestimmter Kriterien, die definiert sind. Und die haben keinen Platz mehr, sondern es werden eben halt tatsächlich genau andere Personen eingeflutet, die einfach nur ein besseres Leben haben wollen. Ich kann die übrigens verstehen, wenn ein Staat so dämlich ist wie die Bundesrepublik und sagt, kommt alle her, ja, dann darf man sich nicht wundern, wenn sie auch alle kommen.
Ja, wir kommen zum nächsten Thema. Ihr alle erinnert euch, wir haben nicht nur in Deutschland, aber vor allem in Deutschland umfangreiche Bauernproteste hinter uns. Die Bauern haben protestiert gegen die Stilllegung ihrer Flächen, die jetzt stillgelegt werden mussten, zwischen 5 und manchmal 10% für manchen Landwirt. Die haben protestiert gegen die Abschaffung von gewissen Pflanzenschutzmitteln, ohne die sie ihre Ernte offenbar nicht hinbekommen können, über die Preisabsprachen und so weiter. Was ist dabei rausgekommen? Nichts. Und nicht nur das, sondern jetzt gibt es eine Erntebilanz des Deutschen Bauernverbandes und das sorgt für großen Alarm, wie es hier bei Agrar heute heißt. Schlechte Ernten, hoher Preisdruck, strenge gesetzliche Auflagen durch die Klimakrise enttäuschen und desillusionieren die heimischen Landwirte. Und es meldet sich zu Wort der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, das ist, wie heißt er mit Vornamen, Joachim Ruckwied. Andreas, der sieht jetzt auf einmal die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft in Gefahr. Nun war es ja auch dieser Herr Ruckwied, der bei den Bauernprotesten, also mein Eindruck war, er hat so getan, als ob er sich hinter die Bauern stellt, hat aber auf der anderen Seite ganz klare Signale gesendet, dass er mit der Agenda der Bundesregierung, der Grünen Partei für die ganzen Klimamaßnahmen dennoch eigentlich ganz fein war. Und er zeigt immer so eine Art pressewirksames, fürsorgliches sich äußern über das Schicksal der Landwirte. Aber man fragt sich, streitet er wirklich mit der Regierung für die Existenz dieser sehr hart arbeitenden Menschen?
Also ich denke das eher mal nicht. Joachim Ruckwied hat sich wirklich dadurch ausgezeichnet, als die Bauern die große Demonstration hatten, wo man ja ganz locker drüber hinweggegangen ist. Und Herr Ruckwied hat sich hingestellt neben Herrn Lindner auf eine Bühne und hat gesagt, wir werden euch dramatisch im Prinzip den Marsch blasen, wenn ihr nicht die Interessen der Bauern vertretet. Und einen Tag später war er dann bei einer, ich glaube, bei einer Agrarmesse oder so etwas, stand da mit Lindner zusammen und mit den gesamten Gegnern und haben da gemeinsam dann ihren Champagner getrunken. Das sind eben halt die Realitäten. Es sind Apparatschiks. Genauso wenig wie die Gewerkschafter, die Arbeitnehmer vertreten, genauso wenig die Unternehmerverbände, die Unternehmer vertreten. Sondern das sind letztendlich Verbände und Apparatschiks, die man dann konzentriert, weil sie damit eine Riesenbranche auf sich vereinigen. Und man kann wenige Leute wesentlich besser natürlich korrumpieren, als dass man an die einzelnen Leute herangeht. Das ist das System. Konzentration führt immer zur Autokratie und immer zu diktatorischen Maßnahmen. Und diese entsprechenden Apparatschiks, die sind eben halt dann ganz vorne. Und dazu gehört auch Herr Ruckwied, das muss ich auch ganz klar sagen.
Also, wie sehen die Zahlen aus? Die Landwirte in Deutschland haben in diesem Jahr 39,3 Millionen Tonnen Getreide geerntet. Im Vorjahr waren es noch rund 42 Millionen. Damit fällt auch in diesem Jahr, wie schon letztes Jahr, die Ernte erneut kleiner aus. Und es heißt als Erklärung, dass der rückläufige Trend bei Menge und Qualität auch anhalte. Sowohl die Erntemengen als eben auch Zum Teil die Qualitäten hätten in einigen Regionen gelitten, natürlich wegen der starken Niederschläge. Es war sehr feucht, was natürlich dem Klimakipppunkt zum Beispiel zugeschrieben wird. Und der Bauernbandpräsident Ruckwitz sagt, dass die Bauern in diesem Jahr doppelt enttäuscht seien, nämlich eben auch durch den Preisdruck und eben von dieser Erntemenge. Er sagt wörtlich, die stark unterdurchschnittliche Getreideernte zeigt einmal mehr die deutlich spürbaren Auswirkungen des Klimawandels und verfehlter gesetzgeberischer Vorgaben. Es könne nicht sein, dass Qualitätsweizen nachgefragt werde, Landwirte aber aufgrund immer neuer Vorschriften, etwa bei der Düngung, nur noch Futterweizen erzeugen können, was ja dann auch was irgendwann mit der Brotversorgung zu tun hat. Das ist es, was er tut. Er moniert öffentlich, aber es geschieht ja nicht.
Ja, also das geht also auch nicht um eine Petitesse. Ich meine, das sind 2,7 Millionen Tonnen. Ihr müsst euch mal vorstellen, eine Tonne an Getreide. Getreide ist ja gar nicht so wahnsinnig schwer. Das heißt, das ist ein richtig großes Volumen. Und das Ganze stellt euch mal vor als großen Block, eine LKW-Ladung mit einer Tonne. Und jetzt stellt euch vor davon 2,7 Millionen Mal diese Tonne. Um diese Dimensionen geht es. Und das ist die Grundlage, um zum Beispiel Backmischungen oder sonst etwas zu machen. Das heißt, da kommen ja noch andere Zusätze dazu. Was das bedeutet, alleine an weniger Nahrungsmittel, das ist enorm. Und das führt natürlich zu weiteren Preisexplosionen, aber natürlich auch ganz nüchtern dazu, dass einige einfach aufgrund der Masse dann auch kein Brot zum Beispiel mehr essen können. Einfach, weil eigentlich gar nicht genug da ist.
Ja, und Herr Ruckwitz beklagt natürlich auch die zunehmenden Einschränkungen beim Pflanzenschutz. Da hat ja die grüne Regierung, die grüne Partei, auch Herr Özdemir, einiges dafür getan, um die WEF-Pläne, die Pläne des WEF, der UN, damit umzusetzen und einfach da mal einiges vom Markt zu nehmen. Genauso wie ja auch die Ammoniakproduktion zurückgegangen ist, alleine dadurch, dass BASF die Tore oder viele Tore in Deutschland schließt und geschlossen hat. Und das Ganze schlägt sich wohl auf den Ertrag und die Qualität bei Getreide und Raps aus. Man laufe Gefahr, am Markt vorbei zu produzieren und ein Importland für Brot und Backweizen zu werden.
Ja, und das in Deutschland, welches in der Lage wäre, aufgrund der gesunden und eigentlich guten Böden, die für Ackerland und Getreide sind, die theoretisch einen Großteil von Europa miternähren könnten und dann durch eine völlig verfehlte Politik, die noch unter dem Umweltlabel läuft, genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich bräuchten, denn die Menschen und die Tiere, die essen und leben müssen, gehören auch zur Umwelt. Das sollte man vielleicht auch nochmal den Grünen manchmal sagen. Und dann entstehen solche Dinge, dass man dann als ein solches Agrarland tatsächlich Getreide einführen muss. Eine völlig absurde Geschichte, wie konsequent aber auch in allen anderen Bereichen durchgezogen wird. Das ist die schlechteste Regierung, die wir hatten seit 1949, aber eingeleitet durch die CDU, das muss man auch ganz klar sagen, die bis 2021 ununterbrochen an der Macht war. Wenn sich jetzt also beispielsweise ein Herr Merz hinstellt, der gerne auch mit Frau Ricarda Lang kuschelt, man sieht sie beide immer gemeinsam irgendwo zusammensitzen, mit den Köpfen zusammen, wie sie hehehe, und freuen sich gemeinsam. Und dann heißt es, naja, also wenn jetzt die CDU kommt, dann wird alles jetzt wieder besser. Nein, das wird es natürlich nicht.
Also, vielleicht noch ein paar andere Punkte, was die Ernte angeht. Und das sind wirklich wichtige Zusammenhänge. Also die Herbstkulturen, Zuckerrüben, Mais, Kartoffeln und so weiter, die könnten von der größeren Feuchtigkeit profitieren, aber die Kartoffeln leiden stark unter Kraut- und Knollenfäule. Auch bei den Zuckerrüben treten neue Krankheiten auf, wie Stolbur oder das Syndrom Basse-Richesse. Im Obstbau sind erhebliche Schäden vor allem durch Spätfrost zu verzeichnen. Auch hier aber sorgen vor allem die Restriktionen beim Pflanzenschutz, und das gilt nämlich für alle Sorten, die wir hier gerade aufgezählt haben, sowie auch der Mindestlohn für eine schwierige Gesamtsituation. wenn man sich dann noch auf den Wein konzentriert, wie wird die Weinernte? Auch da heißt es, nach ersten Schätzungen über die Anbaugebiete hinweg wird es ebenfalls unterdurchschnittliche Mengen geben. Die Bauern, die Landwirte haben über Monate protestiert wegen der nicht mehr einsetzbaren Pflanzenschutzmitteln, die eben ihre Pflanzen nicht mehr schützen können und deswegen die Qualitätseinbußen und auch der Ertrag zurückgegangen sind. Wir fragen uns, was hat Deutschland vor? Was hat die Ampelregierung vor? Was sind das für gesetzgeberische Maßnahmen, wie auch, noch gar nicht erwähnt hier heute, die Stilllegung von Anbauflächen im Rahmen der Klimaschutzgesetze? Die Bauern, die Landwirte werden gezwungen, fruchtbare Ackerflächen stillzulegen, bekommen viel Geld, da heißt es, du kannst eine Photovoltaikanlage draufsetzen, damit fahren sie finanziell besser, aber die Ernteerträge fehlen, weswegen diese ganze Meldung überhaupt nicht überrascht, sondern mit Ansage ist, weil hier schon lange gewarnt wird. Und du hast es gerade ja auch schon angesprochen, Andreas, also dieses kontinuierliche Bauernsterben, es schließen, jeden Tag schließen Höfe, Generationenhöfe, weil es nicht mehr geht. Und es geht hier um nicht mehr oder weniger als die Lebensmittelversorgung Deutschlands.
Naja, also man braucht ja nur eins und eins zusammenzählen. Und auch wenn das immer noch als Verschwörungstheorie gilt, wir kennen den Gudenhof-Kalergi-Plan schon aus den 20er Jahren. Und da geht es darum, dass wir zu viel Menschen auf der Welt haben, ist man der Meinung, und dass wir die Menschheit dringend dezimieren müssen, reduzieren müssen auf eine kleine Gruppe, weil wir einfach zu viele Menschen sind. Das ist falsch. Wir sind nicht zu viele. Wir sind nur zu blöd. Das heißt, wir sind in der Lage, wie ich immer sage, 155 Milliarden Menschen auf der Erde sauber zu ernähren. Das kennen wir alle und das ist wichtig. So, und das findet eben halt hier ganz klar statt. Wenn ich sehe, dass wir eine Energiepolitik haben, die nur noch 30% letztendlich an Sicherheiten bietet, an wirklicher Energieversorgung über Strom. Das heißt also, hier eine ganz klare Reduktion für die Zukunft im Rahmen der Energie gemacht wird. Wenn wir sehen, dass eine Deindustrialisierung stattfindet, wenn wir sehen, dass beispielsweise eine Reduzierung der Lebensmittel stattfinden soll, dann kann man doch daraus ableiten, dass man davon ausgeht, dass auch eine reduzierte Gruppe an Menschen nur noch in Deutschland leben wird. Das ist doch eine relativ einfache Rechnung, die man machen kann. Und daran kann man dann natürlich auch eine Agenda ableiten, wenn man es mal verschwörungstheoretisch betrachtet.
Ja, ist halt die Frage, was ist dann zuerst da, die Henne oder das Ei? Gibt es immer weniger Menschen, weil die Lebensmittelversorgung nicht reicht? Oder gibt es immer weniger Lebensmittelversorgung, weil man vorhat, Verschwörung, die Menschheit zu reduzieren. Da dreht man sich ja ein bisschen im Kreis. Mich erinnert das alles, Andreas, über das Thema, dass wir ja in den ersten Jahren von der Mikrobe hatten, also 2020 und 2021, wo wir Informationen bekommen haben. Und damals klang das alles verschwörerisch, aber langsam setzt sich das in die Tat um, was die Operation Sunrise angeht.
Naja, die Operation Sunrise ist ja ein weiteres hybrides Element, was dadurch letztendlich auch führt, nämlich die Versorgung der Menschen. Und ob das erst das Ei da war oder das Huhn, ist eigentlich in diesem Moment völlig wurscht. Wir sehen hier auf jeden Fall eine Entwicklung anhand der politischen Ausrichtung und auch der konkreten ökonomischen Ausrichtung, dass man mit weniger Menschen offenbar rechnet. Anders ist es ja gar nicht zu erklären. Denn wir wissen, dass ganz viele Menschen ganz viel Essen brauchen und weniger Menschen weniger Essen brauchen. Und damit ist es geklärt.
Ja, wir kommen zur nächsten Meldung, die auch nicht gerade berauschend ist. Die Zukunft des Fliegens. Und wenn wir uns die Klimaagenda angucken, wenn wir uns auch das immer wieder durchlesen, was das WEF unter Klaus Schwab und seinen Mannen verkündet hat, dann passt es eigentlich auch alles in die für viele immer noch nicht vorhandene Agenda, die aber irgendwie immer klarer sich als Kontur abzeichnet. Also, die Branche, die Flugbranche Und damit auch alle Reisenden in Deutschland werden zunehmend unter Druck gesetzt. Vergleich: In Frankreich sind Kurzstreckenflüge ja bereits verboten, aber jetzt werden auch peu à peu in Deutschland strengere Maßnahmen diskutiert, um das Fliegen zu verteuern und zu reduzieren. Und diese Maßnahmen, die reichen von Umweltabgaben bis hin zur Rationierung der individuellen Anzahl an Flugreisen. Wir hatten in einem der letzten Podcasts gesprochen über Ryanair, die einfach sagen, der gesamte Flugverkehr in Deutschland ist zerrüttet und haben angekündigt, 10% ihrer gesamten Fluglinien von und nach Deutschland zu stornieren, zu canceln. Und jetzt gibt es neue Änderungen, um das Fliegen zu verteuern. Ab 1. Januar 2025 wird die Lufthansa eine Umweltgebühr für alle Flüge verhängen, die von ihrer Unternehmensgruppe vermarktet werden. Das gilt für alle Starts aus den 27 EU-Ländern sowie aus Großbritannien, Norwegen und der Schweiz. Wie die ARD-Tagesschau berichtet, will der Konzern auf diese Weise einen Teil der zunehmenden Kosten aufgrund von Umweltauflagen der EU, natürlich wegen der Klimakrise, weitergeben. Und dazu gehören zum Beispiel der freiwillige Emissionshandel oder die Verpflichtung, Bio-Kerosin dem Treibstoff beizumengen. Und das wiederum verursacht Kosten in Milliardenhöhe.
Ja, und vor allem muss man sich mal eines fragen. Wir reden hier über einen Emissionshandel. Wir reden über CO2-Zertifikate und wir reden über alle möglichen anderen Dinge, um das Ganze zu finanzieren und zu stemmen. Wo gehen diese Gebühren eigentlich hin? Ich meine, dieser Emissionshandel ist ja eine Branche, der entwickelt wurde von den Initiatoren des Klimawandels. Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, hier ist ein neuer Markt entstanden. Es wird ja nicht weniger geflogen, es wird einfach nur teurer geflogen. Und das bedeutet ein weiterer Umverteilungsschlüssel, indem man den Himmel in Kubikmetern eingeteilt hat und als CO2-Zertifikate schlicht und ergreifend verkauft. Das heißt, dadurch wird ja nicht irgendwie das Klima geschont oder die Umwelt besser, sondern es bleibt alles, wie es ist. Es wird nur mehr umverteilt, dass der Normalbürger sich nichts mehr leisten kann und die kleine elitäre Gruppe eben halt alles sich leisten kann. Das ist der Punkt.
Ja, das ist hier ein Beitrag von Epoch Times. Und da wird auch eine Zahl genannt, je nach Länge des Flugs soll sich die Gebühr zwischen 1 und 72 Euro bewegen. Schon jetzt gibt es die Option übrigens einer freiwilligen Kompensationszahlung zu Klimaschutzzwecken. Und die Lufthansa möchte das auch weiterhin beibehalten. Allerdings macht das bislang nur 4% der Kunden aus, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Und hier heißt es, während weltweit damit zu rechnen ist, dass mit wachsendem Wohlstand auch das Fliegen als Fortbewegungsmittel bedeutsamer wird, sinkt in Deutschland die Nachfrage. Im Jahr 2019 hatten noch 26,7% der in Deutschland gestarteten Flüge ein Ziel im Inland. Im Vorjahr waren es noch 20% und die Lufthansa-Tochter Eurowings hat im Januar im ZDF erklärt, man habe bereits ein knappes Drittel der Inlandsflüge aus dem Programm genommen. Und man kann noch vieles hier zu dieser Meldung sagen, Andreas. Die Conclusio ist ja, ja, da muss man sich anders fortbewegen innerhalb Deutschlands, zum Beispiel mit dem Auto oder mit der Bahn. Über das Auto haben wir hinreichend gesprochen. Die E-Autos scheinen schon fast Geschichte zu sein, auch wenn man mit Macht immer noch mal durchdrücken will, dass die armen Menschen E-Autos kaufen sollen und wollen. Aber dann gibt es die Bahn. Und mit der Bahn ist es ja nun auch eine solche Sache, denn wir haben hier gerade eine aktuelle Meldung vorliegen von den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Und da heißt es in der Überschrift schon, Preisschock, Schienenmaut. So teuer könnte Bahnfahren 2026 werden. Und man bezieht sich auf die Bundesregierung, die Ampel, die einen neuen Haushaltsentwurf beschlossen hat für 2025. darüber haben wir berichtet, um die Milliardenlücken zu schließen. Und das Ganze wird vor allem erreicht werden durch Umschichtungen bei der bundeseigenen Deutschen Bahn, die 4,5 Milliarden Euro zusätzliches Eigenkapital erhalten soll. Und diese Summe wird nicht auf die Schuldenbremse angerechnet und ersetzt direkte Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt.
Ja, das ist natürlich auch wieder so ein Trick im Prinzip aus dem Tollhaus. Da muss also quasi der Staat jetzt Schulden machen, um dann letztendlich die Bundesbahn mit Eigenkapital auszustatten. Es wird aber nicht als Schulden kalkuliert. Also stellen wir uns mal vor, wir wären finanziell jetzt pleite und ich würde jetzt Schulden aufnehmen, meinetwegen 100.000 Euro, und würde sie dir geben, Eva. Und dann sagen wir nach dem Motto, das rechnen wir nicht als Schulden, sondern ich habe damit dein Eigenkapital aufgestockt. Also unterm Strich gesehen, sind das gar keine Schulden, die wir gemacht haben, sondern wir haben lediglich unser Vermögen um 100.000 im Prinzip erhöht. Das ist eigentlich alles. Das ist also einfach nur ein kleiner, mieser Trick, unseriöse Haushaltspolitik, wie es ja den ganzen Tag stattfindet.
Du wirst doch nichts sagen gegen den Bundeswirtschaftsminister, der ja damit auch zu tun hat, oder den seriösen Bundesfinanzminister Andreas. Also, es war zuvor eine Eigenkapitalerhöhung von 5,9 Milliarden Euro vorgesehen, um Investitionen in die Sanierung des Schienennetzes zu ermöglichen. Die Bahn soll außerdem ein milliardenschweres Darlehen erhalten. Insgesamt wird sie in den kommenden Jahren frisches Kapital von mehr als 20 Milliarden Euro erhalten. Klingt ja super, aber die Bahn muss ja Zinsen zahlen, die sie wiederum über die Trassenpreise refinanzieren muss, was zu höheren Trassenpreisen führt. Die Trassenpreise, eben eine Art Schienenmaut, werden von der Bahninfrastruktursparte Infrago erhoben. Und das bedeutet, alle Unternehmen, die die Infrastruktur der Bahn nutzen, zahlen diese Schienenmaut, einschließlich der Bahn selbst. Und mit diesen Einnahmen finanziert die Bahn laufende Kosten, Instandhaltung und Investitionen in das über 33.000 Kilometer lange Schienennetz in Deutschland. Jetzt plant die Infrago für 2026 eine erhebliche Erhöhung der Trassenpreise. Besonders betroffen wäre der Regionalverkehr, für den eine Erhöhung um 23,5% bei der Bundesnetzagentur beantragt wurde. Das geht aus der Trassenpreisinformation hervor, die jetzt veröffentlicht worden ist. Andreas, die geplante Eigenkapitalerhöhung für 2026, über deren Höhe noch nicht abschließend entschieden wurde, führt zu zusätzlichen Kosten. Und diese resultieren aus Abschreibung und Kapitalkosten und verursachen den Großteil der Gesamtkostensteigerung. Fazit: Alle müssen mehr bezahlen.
Also man muss das einfach mal versuchen, wieder runterzubringen auf einen einfachen Nenner. Die Deutsche Bundesbahn war einmal ein rein staatliches Unternehmen, das gehörte dem Staat. Bezahlt hatten das die Bundesbürger durch ihre Steuern, mit den Zügen, mit den Lokomotiven, mit den Bahnhöfen, mit den Schienen, Instandhaltung, allen drum und dran. In dem Moment, als dieser ganze Wahnsinn privatisiert wurde, denn der Vorteil einer staatlichen Form einer Bundesbahn ist, dass auch weniger effektive Strecken, wie zum Beispiel Regionalstrecken, auch finanziert werden müssen, und die werden kompensiert mit effizienten Strecken. Dadurch, dass man die Bahn privatisiert hat, sind private Investoren gekommen und haben sich die Filetstücke rausgeholt. Es wurde alles in Aktiengesellschaften umgewandelt. Und bei Aktiengesellschaften geht es immer um kurzfristigen Profit am Ende des Jahres, wenn die Bilanz gemacht wird. Nicht um nachhaltige, jahrzehntelange Strukturen, die man aufbaut. Also hat man alle Gelder rausgezogen. Jeder, der Vorstand war bei der Bahn AG, hat seine Bonifikation darüber bekommen, zu Lasten natürlich eines gigantischen Sanierungsstaus, der jetzt aufgelaufen ist. Und jetzt, nachdem privatisiert die privaten Investoren die ganze Bahn quasi geplündert haben und deren ganzes Vermögen, jetzt soll der Steuerzahler wieder kommen und soll es letztendlich über diese Firmenkonglomerate, diese Infrago, die du gerade genannt hattest, beispielsweise, ist ein hundertprozentiges Unternehmen der Deutschen Bundesbahn, wiederum eine Aktiengesellschaft, und das verschleiert das Ganze. Hätten wir eine klare, hoheitliche Struktur. Ich bin kein Freund von Staatsunternehmen pauschal, aber bei bestimmten Strukturen, wie zum Beispiel der Bahn, die letztendlich dafür sorgen muss, dass jeder Mensch, egal wo er wohnt in der Bundesrepublik, von A nach B kommen kann. Oder auch die Post. Das sind hoheitliche Aufgaben, die müssen so bleiben. Und wenn man die privatisiert, wir sehen hier, mit welcher Doppelmoral hier auch gearbeitet wird. Und jetzt sind alle ganz entsetzt, dass die Bahn nicht mehr läuft oder die Brücken nicht mehr intakt sind, weil es ja auch eine Autobahn GmbH gibt und so weiter. Das heißt, diese gesamten Systeme sind privatisiert worden und dadurch zerstört.
Ja, und man kommt natürlich auch in diesem Zusammenhang wieder auf die Erkenntnis, irgendwie sollen die Menschen gar nicht mehr reisen. Das Fliegen wird teurer, das E-Auto rentiert sich nicht beziehungsweise macht nur Probleme, die Bahn wird immer teurer und dann gibt es ja noch die Verschwörungstheorie der 15-Minuten-Städte, kommen wir gleich noch kurz drauf. Auf jeden Fall will ich euch noch sagen, was durch diese Trassenpreise-Erhöhung ab 2026 zu erwarten ist, die werden um 19,1% steigen. Für den Fernverkehr wird eine Steigerung von 10,1% erwartet. Für den Güterverkehr, das ist dann auch wieder Lebensmittelbeförderung und so weiter, da werden sich Preise dann auch wieder erhöhen, eine Erhöhung um 14,8%. Die Branche befürchtet weitreichende Auswirkungen, so sagt zum Beispiel die Hauptgeschäftsführerin des Verbands der Bahnindustrie, Sarah Stark. Es droht weniger Bahnverkehr für mehr Geld. Und ja, die Süddeutsche berichtet, mehrere Bundesländer erwarten wegen der steigenden Schienenmaut Einschnitte bei Regionalzügen und S-Bahnen. Und es gibt eine Äußerung von Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Herrmann von den Grünen, der sagt, dass bei einer drastischen Erhöhung der Trassenpreise für den Nahverkehr in den Ländern erhebliche Probleme entstehen könnten. Also alles mit Ansage. Es wird jetzt verkündet, was passieren wird. Und bereits für nächstes Jahr hat die Bundesnetzagentur eine deutliche Erhöhung der Trassenpreise genehmigt. Besonders der Fern- und Güterverkehr wird betroffen sein, also ab nächstem Jahr schon, da die Preise im Regionalverkehr bislang gesetzlich gedeckelt sind. Bei der geplanten Erhöhung für 26 rechnet die Bahn damit, dass diese Deckelung gerichtlich gekippt wird. Andreas, was hat eigentlich die Bundesnetzagentur, also Klaus Müller, also der Chef über Strom und Energie, der gesagt hat, wenn weniger Strom da ist, wird er die Aufgaben des Kanzlers übernehmen, also einer der wichtigsten Männer im Land. Was hat der denn damit zu tun?
Naja, wir sehen hier eine ideologische Übernahme der Macht, ich sage von den Konzernen. Das ist ja genau der entscheidende Begriff, dass die Konzerne und die Kapitalsammelbecken über ihre jeweiligen Organisationen, die sie bewusst in diese hoheitlichen Infrastrukturen installieren, dass die letztendlich dann die Entscheider sind. Auch heute ist es ja schon so, dass Herr Scholz nicht an der Macht ist, sondern nur die Macht repräsentiert. Und genau durch diese Firmenkonglomerate und durch diese Konstruktionen soll möglichst keiner mehr durchgucken. Das Ziel dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Das Ziel ist die Überführung der gesamten Volksvermögen in die Hand einer kleinen finanziellen Elite.
Und das andere Ziel könnte sein, dass der Mensch nicht mehr reisen soll. Das gehört dazu und das sehen wir von allen Seiten. Und die deutschen Wirtschaftsnachrichten haben einen weiteren in diesem Zusammenhang sehr spannenden Bericht veröffentlicht mit der Überschrift Verkehrswende Doppelpunkt. Autos in der Stadt nicht mehr erwünscht. Wer sagt das? Das Bundeskabinett. Die haben nämlich den Transformationsbericht, der heißt Nachhaltiges Bauen und Verkehrswende, Herausforderungen und Wege der Transformation mit Blick auf die Stadtentwicklung, den Bau- und Bauwerksbereich und die nachhaltige Gestaltung der Mobilität beschlossen. So, dieser lange Titel umschreibt das oder überschreibt das alles. Und er dient dazu, dieser Bericht, die sogenannte deutsche Nachhaltigkeitsstrategie zur Umsetzung der Agenda 2030 weiterzuentwickeln. Also, wir sind wieder beim Thema Klima. Klimakrise, CO2 einsparen, bla bla. Und mit diesem Bericht wird die Schlüsselrolle des in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie festgelegten Transformationsbereichs nachhaltiges Bauen und Verkehrswende herausgestellt. Wieder kommt mir der Satz von Herrn Habeck in den Sinn, unseres Superministers, der bei Dienstantritt vor 2,5 Jahren gesagt hat, das Antlitz des Landes wird sich verändern. Also in diesem Zusammenhang will die Bundesregierung Mobilität künftig umfassend klima- und umweltfreundlich, effizient, bezahlbar und inklusiv organisieren und zugleich wörtlich grundsätzlich den Energieverbrauch und den Schadstoffausstoß reduzieren. Das sagt dieser Transformationsbericht. Und diese Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung definiert 6 Bereiche, für die sich die Regierung jetzt Ziele setzt. Für 5 Bereiche hatte die Regierung bereits Berichte verabschiedet. Dazu gehören Energiewende und Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, Agrar- und Ernährungssysteme, haben wir gerade auch drüber gesprochen, wozu das führt, schadstofffreie Umwelt sowie menschliches Wohlbefinden. Dazu gehören vielleicht dann ein paar Spritzen, wenn wieder was hier um die Ecke gebogen kommt. Und bei dem Transformationsbericht geht es um die Mobilität, um den Städtebau und den Bau von Gebäuden. Und so ist unter anderem die Rede davon, die Stadt der kurzen Wege wieder ins Zentrum der Planung zu rücken, mit dem Ziel, dass die Menschen möglichst viele Wege zu Fuß machen oder mit dem Fahrrad oder dem Nahverkehr zurücklegen. Aber haben wir ja gerade gehört, der wird auf jeden Fall richtig teuer in den nächsten 2 Jahren. Aber damit hätte man dann das Programm Arbeiten und Wohnen wieder stärker zusammengerückt.
Naja, es geht immer mehr in die Richtung der Wohnbatterien. Das kennen wir aus der Legehennenhaltung beispielsweise. Und dass man die Menschen eben halt ganz klar wegbekommen will von Reisen, von irgendwelchen Ansprüchen. Alles muss in irgendeiner Form runtergeredet werden, weil alles schädlich ist für die Welt. Und dann kommt irgendwann jetzt dazu auch noch der zu erwartende Bürgerkrieg um die Wohnungen. Denn es gibt keinen Wohnraum mehr bei gleichzeitigem täglichen Zufluss von Tausenden von Menschen, die wohnen wollen und müssen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, dass man auf die Wohnbatterien dann umschalten muss. Man nennt das dann eben halt Minutenstädte oder 15-Minuten-Städte. Das sind nichts anderes als diese Wohnbatterien. Also konzentriertes Wohnen von Menschen, die dann letztendlich meinen, sie sind dann glücklich. Und die werden durch diese gesamten Strukturen jetzt vorbereitet.
Ja, und hier heißt es auch, dass auf jeden Fall vom Umstieg auf andere Verkehrsmittel die Rede ist, um klimaschädliche Emissionen zu vermeiden. Die Veränderung solle zugunsten von Schiene und Wasserstraße, etwa im Güterverkehr, erfolgen. Beides wird extrem teuer. Und auch der öffentliche Personennahverkehr sowie der Fuß- und Radverkehr sollen gestärkt werden. Andreas, da ist ja so viel Vorsatz dabei, weil wir hören, das wird alles teurer. Das war jetzt in der vorhergehenden Meldung bei der Bahn. Aber die Politik setzt jetzt auf den Schienenverkehr.
Also wir müssen immer wieder die Grundlage erkennen. Wenn die Menschen, egal welche Themen wir hier ansprechen, jetzt in Zukunft mehr zahlen müssen für weniger, was sie erhalten, dann ist da ja ein Gap, dann ist da ja irgendwo etwas, was da irgendwo abfließt. Wer bekommt genau diese Differenz? Das Entscheidende ist, diese Mehrkosten gegenüber weniger Leistung ist also ein Leistungsüberschuss, den die Menschen dann nicht bekommen. Wo geht er hin? Und das sehen wir, das ist der Umverteilungsfaktor von fleißig auf reich durch die verzinste Geldpolitik, durch dieses Spielcasino, was wir oben haben, und durch die NGOs, die dieses Spiel spielen. So einfach ist das Ganze.
Ich sage euch noch, mit welch wohlklingenden Worten das Ziel umschrieben wird in dieser Pressemitteilung. Straßen seien in Städten mehr als Verkehrswege. Sie seien Kristallisationspunkte des öffentlichen Lebens. Sie schafften Identität, weil sie Ort der Versorgung, der Arbeit, der Freizeit sowie der Begegnung seien. Und daher sei es wichtig, bestehende Konflikte, die es vor allem in den Großstädten gäbe, aufzulösen. Ziel sei es, durch eine nachhaltige Mobilität eine höhere Aufenthaltsqualität zu schaffen.
Und du solltest Sprecherin werden. Mit deiner Stimmlage jetzt würdest du nämlich genau dieses George Orwellsche Prinzip, dass wir sind alle glücklich und Friede, Freude, Eierkuchen, damit könntest du diese Welt wunderbar begleiten. Und jeder kann es permanent hören und wird berieselt in dieser neuen, schönen Welt. Herzlichen Glückwunsch.
Danke, Andreas. Danke für dein großes Lob. Wir kommen zum letzten Thema heute. Ja, und eigentlich hat das auch wieder damit zu tun, was wir heute schon den ganzen Tag besprochen haben. Es geht um den Umbau der ganzen Welt. Jedenfalls, wenn es nach den Zielen der westlich ausgerichteten Industrieländer und deren Machthaber und selbsternannten Philanthropen, die in Wirklichkeit Misanthropen sind, geht. Und Andreas, während in letzter Zeit ja alle Augen auf die WHO gerichtet waren, die ja auch nur das Wohl aller Menschen auf diesem Planeten will, in dem schön geimpft wird, stellen wir jetzt fest, dass die UN, die Vereinten Nationen, nun offenbar auch zum letzten Gefecht aufmarschieren. Nachdem eben die internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO am 1. Juni 2024 in der Schweiz verabschiedet worden sind, ich habe auch jetzt noch nichts von großen Protesten dagegen gehört, planen die Vereinten Nationen ein weitaus gefährlicheres und weitreichenderes Abkommen. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, der sogenannte Zukunftspakt der UN soll jetzt verabschiedet werden. Und du beobachtest ebenfalls diese Entwicklung seit längerem und hast jetzt auch wieder Neuigkeiten dazu mitgebracht.
Ja, wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Also das Spiel der Macht bzw. der Krieg gegen die Menschheit durch bestimmte Globalisten, das muss man einfach so sagen, der geht weiter. Aber wir müssen trotz alledem in Ruhe bleiben. Das ist ein sehr ernstes Thema, denn das, was hier läuft, ist ja zu erwarten gewesen. Es geht in der jetzigen Phase um diesen sogenannten UNO-Zukunftspakt, wie du es gerade gesagt hattest. Der eines, der soll nämlich das Ende der nationalstaatlichen Souveränität besiegeln. Man will explizit die Demokratie weltweit beenden. Ich wiederhole, man will die Demokratie weltweit beenden. Das ist das Ziel der UNO, offen ausgedrückt. Und das sagen diese Architekten auch ganz offen. Aber da die Hofberichterstatter wie ARD und ZDF mit im Boot der Angreifer auf die Menschheit sitzen, hört man nichts von diesen gewaltigen Entwicklungen. Aber wir sprechen natürlich darüber. Und wir stehen aus meiner Sicht auch vor dem dunkelsten Zeitalter der Menschheitsgeschichte, ohne zur Übertreibung. Aber derjenige, der sich richtig stellt und richtig ausrichtet, wird nicht dazugehören.
Ja, es muss ja jetzt alles wirklich eskalieren. Denn wenn wir vom jüngsten Gericht ausgehen, in dem wir Menschen stehen, viele halten das immer noch nicht für möglich. Hä? Das, was wir aus der Bibel kennen, das soll jetzt die Zeit sein. Wir haben doch schon vor tausenden Jahren gewarnt. Ja, und es ist bis jetzt auch nicht da gewesen. Aber wenn wir sehen, dass sich weltweit die Dinge derartig zuspitzen, wie es auch prophezeit wurde, auch im Alten Testament. Und übrigens ist das Alte Testament nicht nur die Grundlage fürs Christentum, sondern für die jüdischen Religionslehren und auch die muslimischen. Also das heißt, es ist ein weltweites Wissen, das jeder auch haben kann. Ja, dann kann man sich ja mal überlegen, ob man nicht vielleicht doch in dieser Zeitepoche gerade sich befindet. Lass mich mal, bevor wir jetzt ins Detail gehen, Andreas, noch eine Frage stellen. Lässt denn die Menschheit das mit sich machen? Denn wir kennen ja alle aus unseren Erfahrungen eine maximale Einschränkung einer funktionalen Demokratie mit geschützten Grundrechten. Und zu diesem Ergebnis kommt man schnell, wenn man die Entwicklung der letzten Jahrzehnte beobachtet. Die Mikrobe war zum Beispiel in den letzten 4,5, 5 Jahren eine sichtbare Generalprobe, wo wir ja alle schon mal die Augen aufmachen konnten und viele sind auch erwacht in dieser Zeit. Und der Zukunftspakt der Vereinten Nationen, das sieht so aus, als ob der jetzt sozusagen das Endspiel markieren soll.
Ja, das sieht so aus. Also vielleicht zur Frage nochmal, lässt die Menschheit das mit sich machen? Wir hatten gerade im vorletzten Podcast über das Milgram-Experiment gesprochen, dass 80% der Menschen intellektuell und geistig gar nicht in der Lage sind, sich denen zu widersetzen. Aber diejenigen, nämlich die 20 übrig gebliebenen, die sich dem widersetzen, sind sehr wohl in der Lage, sich dagegen zu wehren. Und das werden auch die Gewinner sein aus dem Spiel. Aber kommen wir zum Thema. Wir müssen hier sehr genau aufpassen. Denn es wäre ein Fiasko für die Welt, wenn die UNO globale Kompetenzen zur Ausrufung von Notständen bekäme. Und ich denke hier an die Aussage eines umstrittenen Juristen und Philosophen Carl Schmitt, der im Dritten Reich zum Teil eine ganz üble Rolle gespielt hatte. Und er hatte mal gesagt, ich habe gerade das mal rausgesucht, das Zitat, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Zitat Ende. Ganz wichtiger Satz, den man sich merken muss. Es muss heute also erkannt werden, dass die Entscheidungskompetenz über einen Ausnahmezustand immer bei den Nationalstaaten bleiben muss. Denn alles andere wäre der Schritt in eine Weltdiktatur. Auch der deutsch-britische Soziologe Ralf Dahrendorf, den sehe ich hier direkt runter, der vor rund 15 Jahren schon verstorben ist ungefähr, der sollte hier auch zitiert werden, um diese Brisanz zu verstehen. Der hat nämlich gesagt, wer den Nationalstaat aufgibt, verliert damit die bisher einzige effektive Garantie seiner Grundrechte. Wer heute den Nationalstaat für entbehrlich hält, erklärt damit, sei es auch noch so unabsichtlich, die Bürgerrechte für entbehrlich.
Ja, ich erinnere mich, wie Angela Merkel ja immer wieder betont hat, dass wir als Nationalstaat doch jetzt mehr und mehr auf unsere Rechte verzichten müssten, um uns einer globalen Herrschaft unterzuordnen. Ich habe es mit meinen eigenen Worten gesagt, sie hat sicherlich etwas anders formuliert. Und wir können davon ausgehen, dass das Selbstbestimmungsrecht der Völker eine der wichtigsten zivilisatorischen Errungenschaften der Menschheit ist. Also wie viele sind dafür auf die Straße gegangen, haben ihr Leben gelassen dafür. Die haben generationenweise unermessliche Opfer erbracht für die Souveränität von Volk, Staat, Freiheit. Das alles wäre ja vergebens, sollte dieser UN-Zukunftspakt verabschiedet werden. Die Achse des Guten, das Portal Achgut, schreibt aktuell, dass ausgerechnet Deutschland und Namibia die Verhandlungen leiten. Aber gut, das geht jetzt wahrscheinlich zu weit hier mit diesen historischen Hintergründen.
Na, ich finde das schon interessant, weil gerade diese Kolonialgeschichte zwischen Deutschland und Namibia, die die beiden verbindet, natürlich, Namibia ist ja deutsch geprägt, das muss man einfach wissen. Und das passt natürlich auch, dass wenn hier die Führung dieser beiden Staaten letztendlich nach vorne geschoben wird, auch gerade wenn es später scheitert und man die Schuldfrage sucht. Da hat man schon mal zwei Länder, die schuld sind, wie immer. Also entscheidend ist hier Folgendes zu erkennen. Dieses Abkommen ist das freiheitsfeindlichste in der Geschichte der Menschheit. Ich muss das so hochhängen. Die UNO mutiert gerade vor unseren Augen zur Weltregierung. Ich zitiere hier einmal aus der offiziellen Webseite, die hatte ich gerade rausgesucht, da heißt es, ich zitiere nochmal ganz klar die UNO. Zitat, multilaterales Regieren, das in einfacheren, langsameren Zeiten entwickelt wurde, ist der heutigen komplexen, vernetzten und sich schnell verändernden Welt nicht mehr angemessen. Mein lieber Freund, das ist eine klare Forderung nach einer unilateralen Regierung, also einer Diktatur.
Einer Weltdiktatur, wenn es die Vereinten Nationen sind. Da wurden 58 Maßnahmen formuliert und wir wollen mal ein Beispiel geben. Da heißt es, wir werden die Reform der internationalen Finanzarchitektur beschleunigen, damit sie die Herausforderungen des Klimawandels bewältigen kann. Also der Zukunftspakt orientiert sich generell an den Nachhaltigkeitszielen, den sogenannten der Agenda 2030, die von den Vereinten Nationen schon 2015 beschlossen wurden und einen vollständigen Umbau vorsehen von Wirtschaft, von Gesellschaft, Menschheit, mit dem Ziel der Klimaneutralität.
Ja, und da gibt es verschiedene Sichtweisen. Ich glaube, ehrlich gesagt, so einfach wird das nicht, wie Sie sich das vorstellen. Aber bleiben wir erstmal da. Diese autokratischen Maßnahmen, die man jetzt vollzieht, die ziehen sich ja wie ein roter Faden durch alle Dokumente der UN. Was ist zum Beispiel mit der Aussage gemeint? Ich habe hier das Zitat schon wieder. Wir fördern gerechte, widerstandsfähige und nachhaltige Ernährungssysteme, damit alle Menschen Zugang zu sicheren, erschwinglichen und nahrhaften Lebensmitteln haben. Ausrufezeichen. Da stellt sich doch die Frage, umfassen diese Systeme auch künstliches Fleisch oder Insekten? Also beides könnte durchaus im Interesse einschlägiger Konzerne stehen, jedoch nicht unbedingt im Interesse derer, denen diese Nahrungsmittel dann aufgedrängt würden, nämlich den Menschen. Man will im Vorfeld also die Demokratie erst einmal abschaffen. Das ist der entscheidende, die Grundlage. Also soll nun die UNO, übrigens die in Genf sitzt, offenbar dafür sorgen, dass man sich auf nationaler Ebene nicht mehr mit der Demokratie, also mit der Herrschaft des Volkes, so wird es ja gern genannt, herumschlagen muss. Das Volk stört also nur, das merken wir ja schon an der ganzen Geschichtsverläufe momentan. Spannend ist ja auch, dass das auf Schweizer Staatsgebiet stattfindet, auf dem man maßgeblich an der Abschaffung der Demokratie jetzt arbeitet, also im Rahmen der UNO, denn die sitzt da ja. Ich bekomme ja übrigens ständig Schreiben von wehrhaften Schweizern, die sich massiv um ihr Land sorgen, weil die UN genau dort sitzt.
Im Gipfeldokument wird ja das Konzept auch erläutert. Man nennt es dann UNO 2.0. Also UN oder UNO ist ja das Gleiche. Das O bedeutet dann Organisation oder Organization, United Nation Organization oder eben ja die Vereinten Nationen. Konkret heißt das, die UN sollen ermächtigt werden, ihre Agenda ohne demokratisches Reinquatschen durchzuboxen. Und das jetzt möglichst schnell, am besten noch vor 2030, bevor zu viele Menschen aufwachen und nämlich erkennen, worum es geht. Und weiter, Andreas will ja, will man ein globales Finanzsystem von Seiten der Vereinten Nationen, das für alle funktioniert. Man müsste sich jedoch fragen, ob souveräne Staaten nicht für sich selbst entscheiden sollten und könnten, was für sie funktioniert.
Das könnten sie definitiv, aber unter diesen Machtstrukturen lässt man sie halt nicht. Unter dem Stichpunkt globale Politikgestaltung transformieren, so heißt es, ist dann in Hinblick auf die politische Umsetzung zu lesen, Ausrufezeichen, jetzt kommt's, also ganz klar, wörtliche Rede der UN, wir werden die Weltordnungspolitik umgestalten und das Multilateralsystem stärken. Angeblich natürlich. Warum wir eine friedliche, sichere, gerechte, gleichberechtigte, integrative, nachhaltige und wohlhabende Welt verwirklichen können. Ausrufezeichen, Zitat Ende. Es läuft hier also quasi ein echter Krieg ohne militärische Mittel, von den meisten übrigens unbemerkt, mit Waffen, die viele Menschen wahrscheinlich erst dann wahrnehmen, wenn sie in der Versklavungsmaschinerie gefangen sind. Es ist der Kampf der Konzerne gegen die Menschheit, unterstützt von den abhängigen Parlamenten, die seit langem die Macht für Entscheidungen verloren haben, meist ohne es selbst zu bemerken. Deshalb haben wir wahrscheinlich auch ein solches Personal dort zu verzeichnen.
Also ehrlich gesagt, Andreas, das klingt ja alles nicht gerade aufbauend, sondern es wird jetzt viele erwischen wieder, die sagen, ja, was sollen wir denn dagegen tun? Bevor wir hier noch inhaltlich weiterreden, was kann denn der Einzelne tun?
Der innere Widerstand ist der entscheidende Punkt, weil wir damit ein morphogenetisches Feld schaffen. Und das ist alles andere als irgendwie Fantasie oder Esoterik oder sonst etwas, sondern wir haben die Kraft unserer Gedanken, mit der wir grobstoffliche, auch wenn es feinerer Grobstofflichkeit ist, mit denen wir grobstoffliche morphogenetische Felder schaffen können. Und dieser morphogenetische Widerstand, der sich entwickeln kann, der bekommt eine solche große Gedankenzentrale, die sich dann entwickelt, weil viele gleichartige Denker diese Kraftzentrale immer mehr verstärkt, die auf alle Urdenker wieder zurückfallen. Und das werden diejenigen sein, die aus meiner Sicht auf keinen Fall untergehen können. Das verhindern nämlich tatsächlich die Gesetze der Natur. Für viele, die das jetzt nicht verständlich ist, weil es so ein bisschen nach böhmischen Dörfern klingt, ich muss hier wieder auf unsere Bücher hinweisen, Im Lichte der Wahrheit, wo man diese Schöpfungsarchitektur logisch ableiten lernt.
Ja, das sind nicht unsere, sondern wir dürfen die auch lesen. Das ist die Gralsbotschaft von Avtrushin, Im Lichte der Wahrheit. Und hier werden genau diese Zusammenhänge sehr eindrucksvoll beschrieben. Und weil du von dem morphogenetischen Feld gesprochen hast, darüber sprechen wir auch in den Abendgebeten immer wieder, was jeder Einzelne tun kann, um diese morphogenetischen Felder mit Licht und eben genau dem Gegenteil von diesem Dunkel zu füllen. Und ich erinnere an dieser Stelle gerne noch einmal an die amerikanische ehemalige Top-Politikerin, die unter Barack Obama unter anderem den Wahlkampf mitfinanziert hat, die aus dem System aber ausgestiegen ist, als freie Journalistin arbeitet, Naomi Wolf. Und die sagt, die hat sehr gute Kontakte, die sagt, betet. Menschheit, lerne beten für das Gute. Das ist es, wovor vor allem auch die Geheimdienste große Angst haben, wenn dieses gute, lichtvolle, morphogenetische Feld mit dem besten Wollen für diese Erde aufgebaut wird. Denn das schlägt ihnen die Werkzeuge, die dunklen, aus den Krallen.
Ja, und das können sich viele gerade sehr verkopfte Menschen kaum vorstellen, nach dem Motto, oh, jetzt hilft nur noch beten. Das klingt so wie, wir haben aufgegeben, wir müssen jetzt nur noch beten, wie ein abstürzendes Flugzeug. Nein, genau das ist das Gegenteil. Das ist die Kraft, die entscheidend ist. Und CIA und ähnliche Geheimdienste haben eigene Abteilungen gegründet, die genau sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, dass man verhindert, ein morphogenetisches Feld des Gebetes, welches im Prinzip das gesamte System eindeutig ausbremsen kann. Das kann sich keiner vorstellen, aber das ist so real, wie es eine Gravitation gibt, wie es Materie gibt oder eben halt auch einen Kosmos.
Ja, lass uns noch kurz hier zu Ende sprechen. Wir werden auch heute übrigens im Abendgebet darüber wieder die Dinge thematisieren. Wir sind heute zu lang. Wir sind einfach zu lang, aber ihr habt ja auch ein langes Wochenende, um das abzuhören, wenn ihr es möchtet. Also, man plant von Seiten der Vereinten Nationen, von einer Nichtregierungsorganisation, wo keiner der Figuren, die da irgendwas erzählen, gewählt wurde von uns, von den Bürgern. Man plant also das Ende nationalstaatlicher Souveränität. Eigentlich hat das ja schon mit der Gründung der EU begonnen. Man plant die Übernahme der weltweiten Macht durch diese privaten Organisationen und deren Aktionäre. Man will also den Menschen weismachen, dass die Vereinten Nationen oder auch ein anderes, neues, internationales Gremium benötigt wird, um die Menschheit sicher in die Zukunft zu führen, oder?
Genau so ist es geplant. Die UNO ist eine NGO, die von den Konzernen und Misanthropen beeinflusst wird. Ähnlich wie das Weiße Haus ja auch beeinflusst wird, auch wenn das keine NGO ist, sondern offiziell sogar die Regierungsorganisation. Aber das wird zu weit führen. Es geht also nicht um eine Menschenrechtsorganisation bei der UN, sondern um ein Vehikel zur finalen Machtübernahme der Kapitalsammelbecken. Diese Konzerne und Stiftungen wollen offenbar über nicht näher ausgeführte Krisensituationen die Entscheidungsmacht bekommen. Und dadurch müssten dann die Vereinten Nationen die Führung auf komplexe globale Schocks nach Vorgabe der angestrebten Ein-Weltregierung dann weisungsgebunden handeln. Man kann die Menschen dann quasi durch einen Schock, den man ausruft, quasi weltweit anordnen, was sie zu tun haben.
Ja, und in einem entsprechenden Papier, das wir hier schon besprochen haben im Podcast, da werden mehrere Beispiele dafür genannt, was die Notfallbehörde auslösen könnte. Darunter größere Klimaereignisse, künftige Pandemierisiken, Affenpocken sind ja gerade wieder ganz hip, eine globale Unterbrechung der digitalen Konnektivität oder ein größeres Ereignis im Weltraum. Natürlich die Außerirdischen. Und allgemeine unvorhergesehene Risiken, nehmen wir die sogenannten schwarzen Schwäne. Also von einer neuen Mikrobe bis zur Landung eines Außerirdischen ist alles dabei. Damit sind auch diesen Organisationen keine Grenzen gesetzt. Und wie man von der WHO jederzeit nach eigenem Ermessen einen Gesundheitsnotstand deklarieren können soll, so soll jetzt der Generalsekretär der Vereinten Nationen für alle anderen Fälle einen komplexen globalen Schock feststellen können. Andreas, ein Angstszenario par excellence.
Ja, ich bin sehr froh darüber, dass wir das heute nochmal aufgreifen, weil wir haben schon einige Male drüber gesprochen, aber es muss sich auch setzen. Und jetzt wird das noch ein bisschen verfeinert, weil immer mehr Daten nach oben kommen. Man will also in Krisenzeiten schlicht und ergreifend einfach durchregieren. Das ist der Punkt. Wen kümmern schon die Grundrechte? In allen Fällen sollen die Grund- und Freiheitsrechte der Menschen eingeschränkt oder sogar ganz entzogen werden. Wir haben es bei Corona schon mal getestet. In diesem Papier, welches du jetzt gerade angesprochen hast, da heißt es, dass die UNO die Befugnis hätte, die Stakeholder der Welt zu beaufsichtigen. Darunter übrigens auch Wissenschaftler, Regierungen, Akteure des Privatsektors und internationale Finanzinstitutionen, um sicherzustellen, dass es eine einheitliche globale Reaktion auf jede Krise gibt, die ausgerufen wird. Wir haben heute schon die Erkenntnis, dass Wissenschaftler als Mietmäuler entlarvt wurden, die tatsächlich auf dem Gehaltszettel irgendwelcher Organisationen stehen und aus diesem Grunde ihre wissenschaftlichen Fähigkeiten längst abgegeben haben. Das sind dramatische Entwicklungen in Richtung Autokratie.
Ja, Andreas, jetzt gibt es aber auch eine andere Seite, nämlich die BRICS-Staaten, die ja auf das Mehrwertspiel des gegenseitigen Nutzens und der gegenseitigen Achtung der Identität der Völker setzen. Jetzt frage ich dich, gehört denn diese Entwicklung auch mit zum Spiel der Macht oder entwickelt sich hier eine starke Gegenbewegung zur UN-Diktatur?
Also ich glaube, es entwickelt sich eine Gegenbewegung. Wir neigen mittlerweile dazu, auch in der alternativen Szene, diese Macht, die wir gerade spüren, auch bei der UN und dieser Weltmacht, total auch zu überschätzen. Es sind nur Menschen, lediglich mit unendlich viel Geld. Aber sie machen auch sehr viele Fehler, wie wir immer wieder sehen. Und immer mehr Menschen erkennen das. Der globale Endsieg der globalen Machtelite, die man auf 2030 terminiert hatte. Das hatten wir vorhin gesagt, 2015 ist es entschieden worden, bis 2030 soll die Transformation sein. Dieser Termin könnte sogar komplett scheitern. Ich glaube, der Exorzismus des bösen Geistes von Dominanz und Versklavung, der hat bereits begonnen und der wird auch gut enden, vielleicht sogar ohne Extremblessuren. Es hängt viel von den Menschen jetzt statt, aber ein Prozess läuft auch in die richtige Richtung dagegen.
Ich habe gerade nicht das Wort Endsieg bei dir gehört, ne?
Habe ich Endsieg gesagt?
Ich glaube ja. Und wenn du das gesagt hast und ich es nicht falsch verstanden habe, was passiert jetzt?
Ja, also das darf man nicht mehr sagen. Aber ich meine einfach den finalen Sieg.
Gut, und dieses Wort ist hiermit, liebe Langohren, der Mainstream-Medien zurückgenommen, denn solche Worte benutzen wir hier nicht. Es kann auch sein, dass es ein Versprecher war. Auf jeden Fall entschuldigen wir uns für diese Entgleisung. Oh. Ja, also wir werden auf jeden Fall diese Entwicklungen hier weiter verfolgen, ihr Lieben, und werden versuchen, alles zu tun, um das morphogenetische Feld von Licht, Wahrheit und Freiheit, alles zusammengenommen von Liebe, weiter aufzubauen. In dem Sinne, hab vielen Dank. Du hast das Orchester noch gar nicht bestellt, obwohl wir schon Überlänge haben.
Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich heute nicht so ganz bei mir. Nutze sogar falsche Begriffe.
Ja, also in diesem Sinne, ihr Lieben, wir hören uns wieder zu unserem Abendgebet. Und wir werden heute gemeinsam wieder darüber sprechen, wie wir genau vorgehen, um das morphogenetische Feld zu bereichern. Danke, Andreas.
Alles Liebe und ein schönes Wochenende.